NDR Info.
Zeitzeichen.
Im August 1751 wird das größte Weinfass der Welt in Heidelberg fertiggestellt.
Männer, die Macht haben, neigen oft zu Superlativen. Höher, schneller, weiter. Vor allem größer. Das kann teuer werden. In Berlin versuchen Männer gerade, einen Flughafen zu bauen. In Hamburg quälen sie sich seit Jahren an einer Elbphilharmonie herum. Und in Stuttgart wühlen sie für immer mehr Milliarden Euro den Untergrund auf. Ein kleiner Trost, früher waren Männer auch nicht besser. Immer schon galt, wer liegt vorne? In diesem Fall, wer hat das größte Weinfass? Der Pfalzgraf in Heidelberg war einer der wichtigsten Fürsten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Ein Kurfürst. Davon gab es nur 7. Kurfürsten deshalb, weil sie den römisch-deutschen König wählen durften. Unser Kurfürst von der Pfalz war übrigens besonders stolz darauf, dass er bei den Krönungen immer den Reichsapfel tragen durfte. Diese Pfalzgrafen also lebten in einer Gegend, die seit der Römerzeit berühmt war für ihren Wein. Neckar und Rhein, beste Rebengebiete. Die Untertanen mussten ihren Zehnt abliefern, also auch einen Teil ihres Weines. Der wurde in großen Fässern gelagert, für den Hof und auch für schlechte Zeiten. Kurfürst Johann Casimir machte aus dem Fass dann allerdings eine Prestigeangelegenheit. Er wollte das größte weit und breit bauen, 1591. Das größte Fass der Welt.
Aus ökonomischen Gründen kann man dem nicht großen Sinn zusprechen,
sagt Andreas Tscher, Historiker in Heidelberg. Denn das Riesenfass, über 127.000 Liter Fassungsvermögen, war nicht ganz dicht. Mit damaliger Technik konnte man keine Riesenfässer bauen, die dem Druck von so viel Wein standhielten.
Man hat wirklich sehr oft überlegt, hat das Ganze eigentlich einen Sinn? Oder ist das Fass eigentlich nur ein leeres Symbol der Fürstenherrlichkeit?
Die Fürstenherrlichkeit, eine ansteckende Eitelkeit, die andere Fürsten auf den Plan rief. In diesem Fall den Kurfürsten von Sachsen. In der Festung Königstein bei Dresden ließ er ein Fass bauen, das 20% mehr Wein schluckte als das Heidelberger. Im Dreißigjährigen Krieg bewies das Heidelberger Fass der leidenden Bevölkerung, dass es doch zu was taugte. Zum Wärmen, als Feuerholz. Harte Zeiten, bis zu 80% der Pfälzer verloren in dem Krieg ihr Leben. Dennoch entstand bald das nächste Heidelberger Fass, größer als das sächsische.
Solche Antiquität, welche in ganz Europa gerühmt und gepriesen.
Oben auf dem reich verzierten Fass gab es eine Empore, einen Tanzboden. Des Kurfürsten Zechgelage dort dauerten oft bis zum Morgengrauen. Einmal ließ er sogar im Hof einen Brunnen bauen, aus dem Rotwein floss. Vorne am Fass war dieser Spruch zu lesen.
Onisvaki Malipons, ein Schuft, der Arges dabei denkt.
Heidelberg lag vorne, Dresden hinten. Das wollte sich August der Starke von Sachsen nicht bieten lassen und goss den Heidelbergern kräftig ein. Mit einem Megafass. Da passten wiederum 20% mehr Wein hinein als ins Heidelberger.
Ein Zeichen der Macht, wo dann man gegenseitig so kontrolliert hat, haben wir jetzt die größere Version oder ihr die größere Version. Es war ein Konkurrenz um das Fürstenprestige.
Alt Heidelberg, du Feine.
Der Kurfürst Karl Theodor in Heidelberg legte noch 2 Schoppen nach und baute erst das dritte, schließlich das vierte Fass. Im August 1751 wurde es zusammengezimmert, 90 Eichen mussten dafür fallen. Notiz am Rande, diese Eichen waren in den Wäldern bereits von holländischen Kaufleuten angezeichnet und bezahlt worden. Der Kurfürst nahm sie trotzdem. Bei der Erstbefüllung des Fasses vor 265 Jahren wurde
Dapfer getrunken,
schrieb ein Hofbediensteter und berichtete stolz, das neue Fass sei ohne jeden Mangel. Leider falsch. Auch dieses Fass war ein gigantisches Auslaufmodell, aus dem bald der Rebensaft in den Keller rann. 228 Tonnen Wein in einem Fass, dieser Druck war einfach zu groß. Der Abgang fiel so bedeutend aus, dass nach ein paar Jahren schon wieder Schluss war mit der Befüllung, betont Historiker Andreas Tscher.
Ich würde sagen 3, 4, höchstens 5 Füllversuche.
Das war auch besser so, denn dies Karl-Theodor-Fass war vor allem ein Panschbecken.
Es ist dann alles gemischt worden und die Experten der Weingeschichte sagen, der kann nicht gut geschmeckt haben.
Eine Gärgemeinschaft aus Rot- und Weißwein aller damals gängigen Sorten. Auch der Antransport des Weines stellte die kurfürstliche Verwaltung vor Riesenprobleme.
Dann war eine weitere Schwierigkeit, wenn der Wein mal gesammelt war in speziellen Wagen dafür, dann ist er unterwegs schon geronnen. Er ist also dann langsam ausgesickert. Und Sie glauben gar nicht, wie viele unterschiedliche Gutachten damals bei der Hofkammer eingelaufen sind und gegenseitige Denunzierungen. Wie lange wird er halten? Wann wird er schlecht? Manchmal ist er auch regelrecht verdorben. Also es war eine komplexe Geschichte.
Alles Essig, auch in Sachsen. Sie hatten zwar das größte Fass der Welt, wurden aber von den Preußen erobert. Die hatten keinen Sinn für Wein. Sie ließen das Fass verrotten und zerschlugen es am Ende. Die Kurfürsten von der Pfalz waren cleverer. Sie machten aus dem eher schlichten Riesenfass mit Tanzboden obendrauf eine Riesenattraktion. Das Heidelberger Fass wurde zu einer Art Weltwunder, Symbol für schiere Größe. Im Roman Moby Dick werden Wale mit dem Heidelberger Fass verglichen. Auch Jules Verne zog einen Vergleich und Mark Twain schrieb ebenfalls über das Heidelberger Fass. Offensichtlich stand das Riesending auch noch für etwas anderes, für männliche Potenz. Denn Wein und Weib lagen im Gedicht meist nah beieinander, hier in einem von Friedrich von Hagedorn.
Wir können vieler Ding entbehren und dies und jenes nicht begehren, doch werden wenig Männer sein, die Weiber hassen und den Wein.
Aufrecht und stolz dies Deutschen ziemt und fällt sich froh in Wort und Werk.
Im 19. Jahrhundert wurden das Heidelberger Fass und das Schloss zum Kampfsymbol der deutschen Nationalbewegung, denn französische Truppen hatten vor langer Zeit das Schloss zerstört, Teile davon gesprengt. Das undichte Megafass in der Schlossruine wurde zum Symbol für deutsche Weinseligkeit und für den Hass auf den Westen, den Hass auf das nahe Frankreich. Wilhelm Busch machte sich über die Fassmanie lustig und dichtete in seiner Frommen Helene diesen Spruch.
Ruinen machen großen Spaß, auch sieht man gern das große Fass.
1886 erschien eine illustrierte Festchronik. Anlass war das Jubiläum der Heidelberger Universität.
Sie jubelten und sangen aus Hunderten von Kehlen, derweil das große Fass, das schon ganz anderem Durst gerecht geworden war, sein goldenes Nass unversiegbar sprudeln ließ.
Das Fass sprudelte mit Sicherheit damals nicht. Es war leer. Dafür aber die germanische Überheblichkeit. Heinrich Heine beschrieb diese Deutschtümelei so.
Aber wir verstehen uns, Bass, wir Germanen, auf den Hass. Aus Gemütestiefen quillt er deutscher Hass. Doch riesig schwillt er, und mit seinem Gifte füllt er schier das Heidelberger Fass.
Das Fass selbst ist gigantisch, 7 Meter hoch und 9 Meter lang. Aber recht schlicht. Es brauchte für den Tourismus ein Gesicht und bekam es in Gestalt des Hofnarren Perkeo.
Das war der Zwerg Perkeo im Heidelberger Schloss. Am Buchse klein und winzig, am Durster riesengroß.
Perkeo soll 100 Kilo gewogen haben, bei 1 Meter Größe. Der Kurfürst hatte ihn angeblich im Jahr 1720 aus Tirol mitgebracht, berichtet Historiker Andreas Tscher.
Über ihn ranken sich natürlich sehr viele Geschichten und Perkeo kommt von daher, von dem italienischen Perkenon, ob er noch ein Glas Wein trinken möchte. Und dann sagte er Perkenon, also warum nicht? Und insofern ist er eine Figur der Volkskunde.
Ein Zwerg mit Säuferleber, die soll ihm auch zum Verhängnis geworden sein.
Tot, weil er dann zum ersten Mal Wasser getrunken hat. Das hat seine Leber dann nicht vertragen und es gab dann den Leberschock durch Wasser und nicht durch Wein.
weinselige Geschichten von Männern, die damals offenbar beim Wetttrinken selbst zu tief ins Glas geschaut hatten. Perkeo als Kampftrinker.
Und ich habe ein Problem: in meinen sämtlichen wissenschaftlichen Dokumenten habe ich den nie gefunden. Aber das will ich nicht ganz laut verkünden, denn sonst darf ich das Schloss vielleicht nicht mehr betreten.
Das Image vom Trinken bis zum Umfallen verband sich mit einer unterschwellig chauvinistischen Note. Sie war auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg zu hören, zum Beispiel in dieser Radioreportage im Südwestfunk aus dem Jahr 1949. Der Moderator stellt eine Art Wanduhr neben dem Heidelberger Fass vor, mit der Zwerg Perkeo angeblich Besucher erschreckte.
Wissen Sie, da ist eine junge Dame. Diese Uhr, geben Sie mal Obacht. Da ist der Kellermeister gewesen, hat manche Tage 18 Flaschen Wein getrunken.
Das ist der berühmte Zwerg Perkeo.
Und da hat diese Uhr gemacht, da, nicht wahr? Wollen Sie bitte mal aufziehen? Sehen Sie mal.
Da müssen wir lachen. Also, das ist ein uralter Scherz hier, dieser Uhrkasten. Unten dran ist ein Griff, zieht man an ihm, ertönt eine Klingel, der Kasten springt auf und gleichzeitig springt heraus ein Fuchsschwanz und ist der jungen Dame eben ins Gesicht geschlagen, hat sie natürlich einen kleinen Schreck gekriegt. Sehen Sie, man darf nicht neugierig sein. Die Frauen sind leicht neugierig, wollen hinter die Sachen kommen.
Damen dran,
und dann passiert sowas.
Das ist im weiblichen Geschlecht, nicht wahr?
Die Chauvi-Sprüche sind heute verschwunden, doch die Uhr hängt immer noch neben dem Fass. Auch für Historiker Andreas Tscher ist das Heimat.
Ich habe das schon hunderte Mal gemacht und freue mich jedes Mal, wie als Sechsjähriger. Das ist zur Tradition. Man geht aufs Schloss, zieht an diesem Kasten und dann kommt unter einem Glockengeläute ein Fuchsschwan heraus. Und es gibt Leute, die lachen und freuen sich jedes Mal und ich gehöre dazu.
Massenweise Besucher aus allen Kontinenten steigen heute in den Keller hinab, am Fass die Treppe hoch zur Empore, an der anderen Seite auf der Wendeltreppe wieder herunter und ziehen zum Schluss an der Uhr. Das älteste Riesenfass der Welt steht allerdings nicht hier, sondern in Niedersachsen, in Halberstadt. Es ist eine Art Schwesterfass des ersten Heidelbergers, wurde vom selben Küfer gebaut.
Was die Ausstattung betrifft, ist das Halberstädter Fass sicher prachtvoller als das Heidelberger, wenn man das Dekor außen herum betrachtet.
In Bad Dürkheim steht das größte Fass der Welt, doch es diente nie als Fass und beherbergt drinnen eine Gastwirtschaft. So etwas gilt für die Heidelberger nicht als Fass. Deshalb beanspruchen sie bis heute diesen Superlativ: das größte jemals mit Wein gefüllte Fass der Welt.
Da sind wir noch stolz. Das ist einer der Vorzüge von Heidelberg, dass wir nach wie vor das größte Fass hier haben.
So verrückt kann die Geschichte sein. Aus Größenwahn entstand ein undichtes Fass, aus dem nur ungenießbarer Wein kam. Und am Ende wird aus dem leeren Fass eine Goldgrube. Denn etwa 500.000 Besucher lassen jedes Jahr die Heidelberger Schlosskasse klingeln. Superlative ziehen an. Auch daran hat sich nichts geändert.
Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an das größte Weinfass der Welt, das im August 1751 fertiggestellt wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.